Zum Schluss die wirklich wichtige Frage, in welchen Spieler warst du verliebt?
Oh, das ist jetzt ganz unangenehm. Mein erster Fußballer-Crush. Nee, das war,
Miro Klose?
Du bist fast da. Einen Schritt weiter noch.
Sommer in Berlin, komm, lass uns um die Häuser ziehen. Sommer in Berlin, komm, lass uns ausziehen.
Meine erste Reise. Promis berichten, wie das war. Das erste Mal ganz alleine in der Welt. Ohne Eltern, ohne Lehrer, ohne Aufpasser. Meine erste Reise. Das Sommerspezial des Mutmach-Podcasts von Funke.
Meine erste Reise heute mit der Klimaaktivistin der Fridays for Future Frontfrau Luisa Neubauer. Und weil ich seit 2 Wochen gefragt werde, wo habt ihr die ganzen Leute her? Hier vielleicht mal ein ganz kurzer Werkstattbericht. Luisa Neubauer habe ich zum Beispiel bei Markus Lanz getroffen, habe ich auch Saskia Esken getroffen. Wir haben allerdings auch einige unserer Gesprächspartner aus dem letzten viertelhalben Jahr darum gebeten, mal eben schnell zu erzählen, wie das war, die erste Reise. Manche habe ich einfach auch telefonisch oder per Mail angefragt. Da hat mir dann zum Beispiel Marie-Agnes Strack-Zimmermann ein Soundfile geschickt oder Marie von den Behnken. Ja, und so kommt sowas zusammen. Und das ist unser Sommerspezial vom Mutmach-Podcast von Funke aus dem ganz einfachen Grunde, weil wir finden, dass diese erste Reise ganz alleine ohne irgendwelches Aufsichtspersonal bei den allermeisten unserer GesprächspartnerInnen eine große mutmachende Wirkung für den Rest des Lebens hatte. Verena Karl hat das so schön gesagt, hey, ich traue mir das einfach und seitdem traue ich mir ganz viele Sachen fürs Leben. Insofern macht es Mut und heute Luisa Neubauer. Nein, wir machen jetzt keine dummen Scherze über Flüge nach Bali. Wahrscheinlich war sie mit dem Fahrrad unterwegs.
Gute Frage. Ich war das erste Mal so richtig so alleine selbstständig unterwegs. Meine Freundin damals, direkt nach der Schule, sind wir los Interrail fahren. Und zwar so 3-4 Wochen durch große Teile Europas. Wir sind losgezogen, es war heiß, es war ein Hitzesommer auf jeden Fall. Die Weltmeisterschaft lief noch. Es war unglaublich, eine wahnsinnig schöne Reise. Die Geschichte dazu war eigentlich, dass es eine Abifahrt gab von unserem Jahrgang und wir dachten, irgendwie mit unseren engsten Freunden würden wir eigentlich hier so ein bisschen achtsamer, glaube ich, war das der Gedanke, so ein bisschen achtsamer zusammen sein wollen. Und wir haben aber festgestellt, dass viele von unseren Freunden hatten irgendwie sich so Orte rausgesucht in Europa, die wollten surfen oder Städte angucken. Und wir dachten, wir können die so auf dem Weg besuchen und vielleicht so ein paar, das klingt so streberhaft, aber wir wollten einige der Orte sehen, die so in unseren Schulbüchern aufgetaucht waren. Also ich denke an unser Französischbuch, das hat in Nantes gespielt damals in Nordfrankreich. Und da dachten wir, wie cool wäre das? Wir haben das irgendwie jahrelang immer so über diese Stadt gelesen. Wir fahren da mal hin und gucken an, wie das wirklich aussieht. Wir waren aber auch uns komplett die Bühne weggekippt an irgendwelchen spanischen Stränden. Also das gab es auch. Wir waren wandern in Italien. Und wir haben auch damals auf der Interrail-Reise Menschen getroffen, auch in Italien, mit denen ich heute noch Kontakt habe. Neuseeländer, die dann Klimaforscher geworden sind, die mir jetzt ihre Paper schicken und so. Also es war eine ganz eindrückliche Reise mit, aber auch, ich würde sagen, allen Ups und Downs, die dazugehören, inklusive vorletzte Station und wir essen wieder Wassermelone zum Frühstück, weil irgendwie nichts anderes funktioniert, weil unser Reisebudget aufgebraucht wird. Ich habe damals ganz viel Nachhilfe gegeben und meine Freundin, ich glaube Handballtraining. Und das heißt, wir hatten uns das sehr sorgfältig ausgerechnet, was genau unser Budget ist und sind auch genau damit dann irgendwie einmal durchgekommen. Ich habe damals schon so ein bisschen geschrieben, so Artikel geschrieben für so ein Online-Magazin. Das habe ich zwischendurch ein bisschen gemacht. Aber ansonsten ging es gut auf. Wir waren auch auf jeden Fall so gut geplant am Start. Und wir hatten schon im Vorfeld geguckt, wo übernachten wir, dass wir das gut bezahlen können, dass es irgendwie so sicher ist. Gerade auch so zwei als Frauen zusammen waren wir so auch ein bisschen bewusst darüber, dass wir in Hostels schlafen wollen, wo wir irgendwie das Gefühl haben, das passt irgendwie ganz gut. Reisezüge als Übernachtungsmöglichkeit zu machen, war ein totaler Gamechanger. Wir hatten schon damals uns überlegt, was ist eigentlich Europa, was heißt das für uns? Und wir hatten uns da schon fest vorgenommen, so ein bisschen nachzufühlen, wo ist eigentlich das Europäische in uns? Weil irgendwie sind wir sozialisiert worden in eine politische Welt rein, die uns irgendwie erklärt hat, wir sind Europäerinnen, aber wir wussten dann gar nicht so richtig, was heißt das eigentlich, Europäerin zu sein? Und was bedeutet das für uns? Und das heißt, wir haben uns da schon viel Gedanken drüber gemacht und waren schockiert teilweise. Nicht so sehr von unseren europäischen sozusagen Freunden, die wir dann da getroffen haben oder gefunden haben, sondern viel natürlich von US-amerikanischen Touristen, was wir uns da haben anhören müssen darüber, dass wir sozusagen jetzt irgendwie dankbar unseren gleichaltrigen US-amerikanischen Kollegen über sein müssten, weil sie uns ja damals nach dem Weltkrieg und wir dachten so, Leute, Entschuldigung, aber es ist 2014, können wir uns nicht woanders treffen, intellektuell. Das war schon beeindruckend zu sehen. Auf der anderen Seite war es auch ganz toll zu erleben, dass es auch, ich würde sagen, so eine gewisse deutsche Überheblichkeit gibt, was das europäische Ausland betrifft. Man beschwert sich über alles Mögliche und hat so unglaublich viele Sachen im Kopf an so Stereotypen oder vielleicht auch Vorurteilen. Und dann haben wir uns beide erwischt, wie wir in italienischen Zügen saßen und dachten, komisch, wieso funktioniert das hier so viel besser mit den Zügen? Wir haben das Halbfinale 2014 haben wir noch in Amsterdam auf den Straßen gefeiert. Also wir waren komplett überheblich, was das betrifft. Es war super cool für uns. Wir haben Abi gemacht, genau in dem Jahr, in dem diese ganz epische Fußballsituation war. Deutschland, Brasilien, das konnte man alles gar nicht fassen. Das heißt, das war irgendwie schon ohnehin präsent in unseren Prüfungsphasen. Sind wir zwischendrin und danach immer wieder irgendwie aufs Heiligen Geistfeld gegangen in Hamburg, wo ich Abi gemacht habe. Und haben uns die Spiele angeguckt. Und es gab auf jeden Fall in meiner Welt auch kein so... Also ich glaube, wir waren da auch unkritisch rückblickend, so mit National. Also wir waren, ansonsten glaube ich, hat sich unser Nationalstolz wirklich in maximale Grenzen gehalten. Aber was Fußball betrifft, da haben wir auch die Flaggen so ein bisschen auf die Wangen gemalt gehabt und so. Und wir waren da, also ich glaube, heute würden wir es anders machen, so gesagt. Und das war aber toll, weil wir natürlich in ganz vielen Orten, wo wir ankamen, ich erinnere das, so die ersten Stationen von Hamburg aus, das war Brüssel, das war Amsterdam, das waren Orte in Frankreich. Überall hatten wir sofort ein Thema mit allen. Alle konnten über Fußball reden. Wir haben uns getroffen. Es war völlig klar, egal in welchem Hostel wir sind. Der Abend hatte genau ein Ziel. Das war, den guten Fernseher zu finden an irgendeiner Bar mit dem Bier und den Snacks und so. Das war fantastisch. Also ich bin ja sozusagen, ich habe viel Jugendfußball gespielt und so in der Mannschaft und komme auch daher sehr stark. Und das war aber nochmal eine ganz krasse Bestätigung darüber, wie das, was Fußball einfach für Möglichkeiten mit sich bringt.
Zum Schluss die wirklich wichtige Frage. In welchen Spieler warst du verliebt?
Oh, das ist jetzt ganz unangenehm. Mein erster Fußballer-Crush. Nee, das war,
Miro Klose?
Du bist fast da. Einen Schritt weiter noch.
Mario Gomez?
Yep. Ja, unangenehm.
Ja, wer hätte das gedacht? Meine erste Reise als Bekenntnismedium, als Plattform für letzte Geheimnisse, Mario Gomez. Da bin ich ja mal gespannt, was der gute Oliver Kalkofe zu berichten hat. Der erzählt uns nämlich morgen von einem ziemlich bizarren Sanatoriumsaufenthalt. Viel Spaß und bis morgen. Tschüss.
Das war der Mutmach-Podcast von Funke. Unterstützt uns bei steady.fm, folgt uns auf Instagram oder hinterlasst gerne eine nette Bewertung. Wir hören uns.
Ein Podcast von Funke.